Wir stehen zu Ihnen und absolut nichts, was Sie sagen oder tun, wird das ändern. Das Krimi-Quartett, der Podcast über Krimis.
Liebe Krimi-Freunde, heute sitzen wir mal wieder in einem kleinen Dorf, trinken Tee, schauen umher und erwarten, dass die Welt da draußen einmal nicht von Mord und Totschlag heimgesucht wird. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Ich bin Stefan und begrüße meine Mitpodcasterin Yvonne.
Hallo, ich musste mich schon gerade sehr zusammenreißen, um nicht loszulachen. Alle, die schon die Überschrift vom Podcast, von der Podcast-Folge gelesen haben, werden sich jetzt auch denken, was will der Mann? Kein Mord, kein Totschlag, was?
Ja, und schuld bist du, Yvonne, denn du hast auch für diese Folge uns etwas ausgesucht, und zwar den dritten Teil einer Spielfilmserie.
Ja,
Yvonne, was erwartet uns heute?
Uns erwartet heute der dritte Teil der Knives Out-Serie auf Netflix, namentlich Wake Up Dead Man. Im Genre befinden wir uns bei Whodunit, Mystery, Locked Room, Mystery. Autor und Regisseur ist Rian Johnson, wie von den anderen drei Teilen auch schon. Der Film läuft seit 12.12. auf Netflix, war vorher eine Woche auch im Kino zu sehen für die obligatorische Oscar-Auswertung. Und Schauspieler sind unter anderem Josh O'Connor, Josh Brolin, Daniel Craig und Glenn Close. Auf weitere gehen wir dann später noch ein. Worum geht's eigentlich? Als der junge Priester Judd Duplantacy geschickt wird, um dem charismatischen Monsignore Jefferson Wicks zu assistieren, wird schnell klar, dass in der Gemeinde nicht alles zum Besten steht. Nachdem ein plötzlicher und scheinbar unmöglicher Mord die Stadt erschüttert, veranlasst das Fehlen eines offensichtlichen Verdächtigen die öffentliche Polizeichefin, die sich mit dem renommierten Detektiv Benoit Blanc zusammenschließt, um ein Rätsel zu lösen, das jeder Logik widerspricht. Wir haben uns ja nun schon mit allen drei Teilen beschäftigt. Sehr intensiv, wie sich Stefan erinnern wird.
Mit eins und zwei. Drei machen wir heute.
Richtig, genau. Die intensive Beschäftigung kommt jetzt. Das heißt, wir haben natürlich auch schon einen Eindruck aus den Teilen 1 und 2 mit uns, wenn wir diesen dritten Teil gucken. Und da sind uns natürlich auch Dinge aufgefallen. Und da würde ich mal das Wort an dich geben, Stefan. Was ist denn dir so im Vergleich und im ersten Eindruck beim dritten Teil so aufgefallen?
Der dritte Teil, bevor wir das Gesamturteil fällen, machen wir das, genau. Also ich fand den sehr intensiv. Der fühlt sich gerade im Vergleich zu Teil 2 sehr bodenständig an und gleichzeitig bedrohlich. Er ist auch nochmal so ein bisschen anders von der Struktur, von der Erzählweise her. Und er hat eine dramatische Klarheit, würde ich sagen.
Also mir fiel auch sofort auf, dass er mich sofort reingezogen hat, auf eine völlig andere Art als Teil 1 und 2. Also Teil 1 hatte ja zum Beispiel diese wahnsinnige Theatralik. Wir starten mit einer dramatischen Musik und starten danach zu einem dramatischen Bild des sehr dramatisch dastehenden schwarzen Hauses in dieser Landschaft. Ist alles sehr dramatisch in Teil 1.
Ja.
Teil 2 fühlt sich wiederum sehr inszeniert an, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Wir haben halt diese Puzzlebox, ist also irgendwie so ein bisschen, es hat so ein Vibe von unecht, was ja auch wiederum sehr zum Film passt. Wir haben diese Puzzlebox.
Ja, es geht ja um Social Media, genau. Akteure, es geht um Influencer, es geht ums Internet und das heißt ja auch Glashaus, ne, oder?
Glass Onion.
Glass Onion, genau. Das Haus war aber wie so eine Onion und eigentlich war alles gläsern.
So, genau, ja.
Genau,
ja.
Es war gläsern, aber irgendwie natürlich auch nicht gläsern, weil die natürlich alle was zu verbergen hatten. Es spielte auf einer Insel, es war sehr hell, weil es eben auch eine schöne Insel war mit viel Sonnenschein. Es war viel weiß dabei, so vom Gefühl her, ne? So, das
Ja.
haben wir hier nicht. Hier ist eher dunkel so. Wobei tatsächlich es nicht so dunkel ist, wie man das so aus Filmen kennt, wo es ständig regnet und nie hell. Das ist hier nicht der Fall. Ja, aber trotzdem ist es eben sehr, sehr schicksalshaft, würde ich sagen.
Na, das Dunkle haben wir, glaube ich, eher in Teil 1 gehabt. Wie gesagt, da
Das
haben wir
mit der
diese
Mama im Herrenhaus
Dramatik.
auch.
Richtig, genau. Und auch wenn wir direkt am Anfang diese ganzen punktuellen Dinge nochmal in Großaufnahme innerhalb des Hauses bekommen, das ist alles sehr dunkel, das ist sehr ehrwürdig. Und jetzt in Teil 3, wie du auch schon völlig richtig gesagt hast, ist sehr intensiv und das auch gleich von Minute 1 an ist das sehr intensiv, du bist sofort drin. Aber auf einer anderen Ebene, auf einer sehr emotionalen Ebene. Das war bei den anderen beiden Teilen für mich zumindest nicht so intensiv und nicht so
Ja,
emotional.
genau, hängt mit der Inszenierung zusammen. Also Teil 1 hat mich eher so an Agatha Christie erinnert.
Ja.
Wir haben auch wieder eine Kaminszene. Und ne, es gibt ein Herrenhaus, ein Familienclan und so. Und das, ne, das war so ein klassischer, sauberer Whodunit, würde ich fast schon sagen. Und es gab auch einen Sozialkommentar, also zur Gesellschaft, aber eher so unterschwellig und dann eher so auf der Ebene Klasse und Familie. Wir erinnern uns, dass da eine
Ja,
Person, ich sag mal,
die
hinterher
Protagonistin.
den Reibach gemacht hatte, aber aus
Also,
einem unteren Stand kam,
ja.
sozusagen, also Reibach im Sinne, das ist ein bisschen zu
Sie hat
viel gesagt, weil ich
geerbt.
es eigentlich gar nicht wollte. Spielte da so eine Rolle und in Teil 2 hatten wir eben, ging es um eine Tech-Billionär-Milieu und so ein Insel-Setting, hatte ich ja schon mal erzählt. Es hatte mehr Zeitgeist, so war auch ein bisschen satirischer und greller, ja, das
Ja.
hatten wir schon gesagt, ne, genau.
Ja.
Und da hätte man dann, wenn man wollte, kritisieren können, ob das mit der Satire nicht ein bisschen übertrieben ist. Ne? Also Elon Musk schwebte da quasi so als Figur im Hintergrund, den hatte man da abgebildet. Und die Frage war, ja, ist da der Krimi-Teil und dieses, wie du sagtest, puzzelartige Aufbau des Films, ist das dann da nicht schon ein bisschen in den Hintergrund getreten?
Könnte man so sagen, tatsächlich, was ich dann auch interessant fand, jetzt reden wir mehr über Teil 2 als über Teil 3, aber da kommen wir gleich wieder zurück. In Teil 2 war ja wirklich sehr viel Fake, was Benoit Blanc ja dann auch aufgedeckt hat, weil der Tech-Milliardär, den wir da gesehen haben, ja praktisch nichts selber gedacht und selber gemacht hat. Er hat alle anderen machen und denken lassen und sich dann das genommen, was bei rumgekommen ist. Und so ein bisschen hat man ja das Gefühl, auch wenn man mal in die reale Welt hineinguckt.
Genau, und Teil 3 jetzt hier, der, über den wir sprechen, der ist, wie schon gesagt, bodenständiger. Er ist dunkler, er hat so ein Gothic-Feel, würde ich sagen. Er ist ernster im
Ja.
Ton. Wir haben eine Kirchengemeinde im Kirchengemeinden-Setting. Es geht um Religiosität und so leicht, also alles ist so ein bisschen religiös aufgeladen. Und wir haben eine Hauptfigur von Josh Brolin gespielt, den Monsignore, der so einen kleinen an der Waffel hat, so Richtung Sektenführer geht, sag ich mal.
Ja.
Und das hat natürlich dann, weil es auch super gespielt ist,
Ja.
eine wahnsinnige Intensität. So. Ja.
Absolut. Der Protagonist ist aber auch genau der, der das Ganze so bodenständig macht, weil er halt aus einfacheren Verhältnissen kommt, als Boxer, der er mal war, mit seinem Hintergrund, den er hat, der
Ja.
settelt das Ganze praktisch von Minute 1 direkt wieder. Obwohl das Ganze so aufgeladen ist, so kirchlich, hat es sich
Ja.
für mich auch nie unangenehm angefühlt, weil er halt so aus dem Weltlichen halt eigentlich kommt. Und auch seine weltlichen Probleme mit in diese Kirchen, in dieses Kirchliche hineinbringt.
Genau, ja. Wir fassen zusammen, es ist auf jeden Fall kirchlich und die Protagonisten und wie die zusammenspielen, das gucken wir uns vielleicht nochmal genauer an, weil man es jetzt am Anfang so, wenn man den Film jetzt noch gar nicht gesehen hat, nicht unbedingt weiß. Genau.
Und auch noch nicht so gut verstehen kann. Deswegen würde ich sagen,
Machen wir
Gesamtempfehlung,
erstmal
Stefan.
Gesamtempfehlung, genau.
Ja.
Also ich finde, der dritte Teil von Knives Out hat einen hohen Unterhaltungswert. Er hat gute bis sehr gute Schauspieler, bin begeistert. Ich finde sogar, es ist einer der besten Krimi-Spielfilme. Es handelt sich ja, obwohl es eine Serie ist, ja um Filme. Es ist einer der besten Krimi-Spielfilme der letzten Jahre, tatsächlich, find ich. Und so ganz nebenbei, es gibt noch einen schönen Epilog am Ende, natürlich am Ende, mit einem passenden Abschlusssong. Das wollte ich einfach nochmal sagen, weil man das häufig vergisst.
Ja,
Was
ich hatte
denkst
den
du
ja auch
denn,
schon
Yvonne?
vergessen. Ich hatte den Epilog ja auch schon vergessen. Wir hatten ja gerade noch mal drüber gesprochen und
Ja,
dann fiel es
genau.
mir wieder ein, wie Schuppen von den
Ja.
Augen. Ja, also grundlegend, der Film ist natürlich ein absolutes Muss für Krimi-Fans. Ein unterhaltsamer Film für wahrscheinlich so ziemlich jeden mit einem Netflix-Account. Also wer nicht weiß, was er gucken soll, möge diesen Film gucken. Der Film ist 2,5 Stunden lang, das darf man auch nicht vergessen. Meines Erachtens fühlt er sich überhaupt nicht so an. Er ist sehr unterhaltsam, er geht super schnell vorbei, er hat eine emotionale Tiefe, die ich bei den anderen zwei nicht gesehen habe. Er hat noch andere Dinge, auf die wir nachher eingehen, die diesen Teil so ein bisschen zu einem Kipppunkt machen in Richtung, ich glaube, diese Filmserie hat sich jetzt gefunden. Gehen wir
Ja,
nachher noch mal beim Charakter bei Benoit
genau.
Blanc drauf ein. Also
Genau.
von grundlegend, ja, absolut empfehlenswert. Bitte diesen Film gucken. Dankeschön.
Das ist zutreffend. Kommen wir also
Genau.
zum Deep Dive und gehen spezifisch jetzt auf diesen Teil 3 von Knives Out ein. Und wie heißt es so schön? Yvonne, da hast du mal was vorbereitet.
Ich habe da mal was vorbereitet, genau. Und du hast mich gerade im Vorgespräch schon gefragt, Trope, was ist das denn? Eine
Trope,
Trope,
was
ein
ist eine Trope?
Tropes.
Genau.
Wie es im Neuenglisch, Deutsch so schön heißt, ein Trope. Was zum Geier soll
Ein
das denn
Trope.
sein?
Ja, bitte.
Genau. Denn wir sprechen jetzt erst einmal über, und das bedeutet Trope, wiederkehrende Handlungsmuster. Also Dinge, die wir im Krimi wieder und wieder finden, immer mal wieder gehört, gesehen und so weiter haben, die uns teilweise vielleicht sogar schon auf den Keks gehen, die man aber auch ganz wunderbar dekonstruieren kann, eben weil wir sie kennen, weil wir denken, wir wissen, was wir erwarten können. Und
Ja.
wenn wir das dann nicht bekommen und das gut gemacht ist, dann ist das eine sehr gute Trope-Dekonstruktion.
Ja, und wir haben im Krimi ja, es ist ja Genreliteratur und das heißt, der Leser erwartet klassischerweise von einem Krimi Krimi-Dinge. Und wenn die nicht kommen, ist er beleidigt und sagt, das lese ich nicht nochmal. So, ne? Also, so zum
Das
Beispiel
wäre schade.
keine Auflösung oder kein Mord auf den
Kann
ersten
es
100
geben?
Seiten, solche
Kann es auch
Dinge halt
geben?
so. Ja, genau. Und ja, erzähl mal, was war denn hier Trope und vielleicht auch überraschend und anders, genau.
Absolut, absolut. Es fängt eigentlich schon am Anfang an. Wir sehen am Anfang, um das mal kurz ein klein wenig einzuführen, wir sehen direkt am Anfang Benoit Blanc, wie er in einem Stuhl in einer nicht weiter spezifizierten Umgebung sitzt und eine handbeschriebene Papierseite zur Hand nimmt und offensichtlich anfängt zu lesen. Wir wissen
Ja,
nicht, was er da
ich habe
tut,
das
warum er das tut.
ich habe es für einen Brief gehalten, genau.
Ja. Sollte man auch am Anfang. Man kann das
Ja.
wirklich für einen Brief halten in dem Moment. Und das weitere Erzählen legt das auch nahe, dass wir hier gerade den Brief erzählt bekommen, den Benoit Blanc in der Hand hat. Normalerweise würde man ja erwarten, beim Krimi haben wir in Teil 1 auch gesehen, genau, dass wir da den Mord schon mal gezeigt bekommen, dass wir die Charaktere eingeführt bekommen, die wichtigsten und dass es dann direkt losgeht. Haben wir hier ein bisschen anders. Denn wie wir ich glaube, es war nach 30 bis 40 Minuten, wie wir nach 30 bis 40 Minuten von einem 2,5 Stunden Film, wir lassen das kurz sacken, sehen, haben wir hier in dieser Eröffnungssequenz im Grunde einen Vorgriff. Es wird ein Brief geschrieben. In diesem Moment, er wird nicht vorgelesen, er wird geschrieben in diesem Moment. Und in diesem Brief haben wir eine Rückblende, nämlich was ist eigentlich gerade alles passiert. Das kann etwas verwirrend sein.
Ja, ist schon schwer zu erzählen, finde ich.
Absolut. Ich
Ja,
habe auch
genau.
um Worte gerungen, um das irgendwie klarzumachen,
Ja.
was in dieser Szene eigentlich, nicht in dieser
Ja.
in dieser Anfangssequenz eigentlich passiert,
Genau, also
korrekterweise.
im Film selber ist das natürlich ganz glatt, also so, ne? Also wir
Ja.
versuchen jetzt quasi zu verstehen, was die hier vom Plot her gemacht haben. Also nicht von der Story, die läuft ja immer in der Zeit ab, aber der Plot konstruiert es ja anders.
Genau. Der Film erzählt es uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die ziemlich clever ist, weil wir so nämlich keine Dinge doppelt und dreifach erzählt bekommen.
Ja.
Also wir sehen es einmal und dann wird es dem Ermittler nochmal erzählt. So bekommen wir es nicht gezeigt, sondern der Ermittler liest das, was aufgeschrieben wurde, und wir bekommen es gleichzeitig auch gezeigt. Keine
Genau,
Wiederholung. Fantastisch.
das, was Benoit Blanc gerade liest, wie alles geschehen ist, so, denn das sollte jemand aufschreiben und das ist gleichzeitig das Voice-Over. Also jemand liest den Brief laut und das ist die Stimme des Priesters, der dann verbannt wird, also dahin geschickt wird in diese Gemeinde. Der erzählt quasi seine Story, wie er dahin gekommen ist und wie alles seinen Anfang genommen hat und seine Dramatik genommen hat. Genau.
Genau. Er erzählt das alles bis zu dem Moment, wo Benoit Blanc ihn auffordert, diesen Brief zu schreiben. So lang geht praktisch dieser Brief
Ja.
bis zu dieser Sequenz, also auch über den Moment hinaus, wo Benoit Blanc das erste Mal auftaucht. Was sehr spät ist in diesem Film, es dürften
Ja.
ungefähr 30 Minuten ins Land gegangen sein,
Ja, es ist am Ende
bis
des
er
ersten
überhaupt
Akts.
auftaucht.
Genau, es ist am Ende des ersten Akts. Er betritt die Kirche und es ist schon alles passiert und er betritt sozusagen den Tatort. Das ist aber nicht ungewöhnlich, dass er dann so spät auftaucht. Also jetzt von der Geschichte her, weil auch in Film 1 tritt er natürlich erst auf, als derjenige tot ist und die Polizei ihn um Hilfe bittet.
Ja, absolut. Aber im Film sind da erst 5 Minuten vergangen.
Ja, genau. Und das ist der Unterschied. Und bei Teil 2 ist es so, dass er ja von Anfang an dabei ist, denke ich, oder? Ja, genau.
Also jein, jein würde ich da tatsächlich sagen, weil wir am Anfang ja erstmal zu sehen bekommen, wie die Puzzlebox von den ganzen Protagonisten, also von den ganzen Nebencharakteren, nicht von den Protagonisten
Ja,
geöffnet wird.
ja,
Und das dauert
ja.
10 Minuten, bis
Ah
die
ja,
alle einmal durch
richtig.
sind.
Genau,
Diese
die
wunderschöne
Puzzle.
Puzzlebox muss ja auch inszeniert werden, also die ist
Ja,
ja
da hat
ganz
man sich viel Mühe
fantastisch.
gegeben. Genau,
Auf
das
jeden
ist
Fall.
tatsächlich eine Box. Also es ist jetzt hier keine Metapher, sondern es ist,
Nein,
ne? Genau.
eine große Puzzlekiste ist das.
Ja, sehr schön.
Genau.
Gut, das war die Eröffnungssequenz und die Frage, wie führt man jetzt die Geschichte ein durch so einen Rückgriff über den Brief? Was gab's
Ja.
noch?
Was wir noch haben, ist so ein typischer Moment, wo ich auch dachte, oh, ist jetzt jemand am Telefon gestorben? Also sie rufen jemanden an, der eine Information herausfinden, recherchieren, wie auch immer soll.
Ja.
Und diese Person wird dann plötzlich am Telefon ganz still. Und das ist sehr häufig ein Moment, wo der Mörder vorbeigekommen ist und diese Person getötet hat. Da würde man doch ein Röcheln am Telefon hören und dann wäre es das gewesen. Haben wir hier nicht. Hier
Nee.
fängt plötzlich ein sehr emotionaler Moment an, der ein wunderschöner Charaktermoment ist für Pater Judd, also unseren Protagonisten, den wir sehen können in seinem eigentlichen Job als Pastor.
Und
Und
Seelsorger,
man,
ja.
und als Seelsorger. Und man denkt sich erst, warum bekomme ich jetzt diese Hintergrundgeschichte von der Anruferin, von der Louise? Warum bekomme ich die gerade jetzt erzählt? Und dann merkt man, ah, es ändert sich gerade die Stimmung, es ändert sich, wie der Pater Judd reagiert, wie wir ihn auch sehen. Und er wendet sich auch ab vom Fall. Er wendet sich aktiv von Benoit Blanc ab, vom Fall ab und geht zu dem, was eigentlich sein Job ist. Fand ich einen tollen Moment.
Ja, und das haben die gut gemacht. Also, ne, also sein Verhältnis zu dem Mord, wo er ja durchaus auch einer der Beschuldigten ist,
Ja,
sogar am Anfang
der Beschuldigte,
der
richtig, genau.
Beschuldigte ist, so, da wendet er sich dann ab und nach dem Motto, interessiert mich nicht, ich bin ja ein Gottesmann und muss hier meinen Job machen. Löse du doch den Fall, ich bin da raus. Und das ist geschickt in dieser Telefonszene gemacht. die wirklich erstaunlich ist, wo er dann quasi rausgeht, um weiter das Gespräch zu führen mit der Dame, die angerufen hat. Und Benoit Blanc sitzt da und denkt, hä, was denn jetzt?
Bricht erstmal eine Runde
Zeit
zusammen.
vergeht und das Telefonat ist immer noch nicht zu Ende. Ja, sehr schön. Das ist ungewöhnlich, eindeutig.
Total. Worauf man auch mal achten kann, vielleicht dann beim zweiten Mal gucken, dann habe ich es nämlich auch erst gemerkt, ist,
Ja.
wie die Bilder eingefangen werden. Sie hatten ja vorher einen sehr intensiven Moment. Sie haben diesen Globe von dieser Evas Apfel, hier
Ja.
dieses Dings. Was ist denn das jetzt nochmal? Es sieht aus wie eine
Das ist,
Schneekugel, es ist keine
es
Schneekugel.
ist keine Schneekugel, es sieht aus wie eine überdimensionierte Schneekugel, die unten festes Fundament hat und darüber ist so eine Glaskuppel drin. Und da ist irgendwie
Da ist so eine
eine
kleine Jesusfigur
Frauengestalt,
drinne.
so eine Jesusfigur drin, irgendeine religiöse
Ja,
Figur und die kann man
es ist eine
aufmachen.
Jesusfigur, genau.
Ja, genau.
Und er guckt da, also die Inszenierung macht es halt wirklich so, dass das Bild auf diesen Tisch rutscht und dann so ein paar Momentaufnahmen hat von dieser zerstörten Jesusfigur, von dem zerstörten, was auch immer das da ist, Aufbewahrungsschatulle, was auch immer das sein soll. Und man kann richtig seine Gedanken lesen, während man diese Bilder sieht. Was tue ich hier eigentlich? Was ist das hier? Ich habe so ein, es ist zwar nur eine Figur, aber im Grunde habe ich gerade so ein bisschen meine Religion auch kaputt gemacht, indem ich das da gemacht habe. Das ist nicht richtig, was ich hier tue. Fand ich einen sehr schönen Moment.
Genau, und das hat was damit zu tun, dass man sich mit dem Charakter beschäftigt und es fast wichtiger wird, als den Fall zu lösen.
In dem Moment ist es
In dem
wichtiger.
Moment so, ne? Obwohl wir ja einen sehr klassischen Fall haben. Ja, da kommen wir vielleicht noch drauf. Auf jeden
Auf
Fall.
jeden Fall kommen wir danach noch mal drauf. Und dann einen habe ich noch.
Eine Trope hast du noch, ja.
Eine Trope habe ich noch. Auf die sind wir vorhin auch schon mal kurz eingegangen. Du sagtest was von Kaminszene.
Ja.
Ganz klassisches Ding. Haben wir eigentlich immer bei einem Whodunit. Gehört
Ja,
dazu, wie
genau.
das sprichwörtliche und wortwörtliche Amen in der Kirche.
Ja.
Haben wir hier ein bisschen anders. Wir haben auch so ein The Great Gathering sozusagen, so eine große
Ja.
Zusammenkunft aller Leute, die damit zu tun hatten. Aber aufgelöst wird das Ganze nicht in der Großversammlung, sondern in einem sehr intimen kleinen Moment.
Ja.
Ich auch wieder sehr schön fand.
Das
Erinnerst
stimmt.
du
Es
dich da noch
gibt,
gut dran?
ja, ich erinnere mich noch an die Szene, wo er quasi die
Sehr gut.
Kanzel betritt. Und die Kanzel ist ja, da muss man mehrere Treppen hochgehen, ne? Also wer das jetzt noch nicht gesehen hat, Treppen hochgehen und da kann man dann theatralisch stehen und
Wirken.
der Welt vorwerfen, dass sie zum Sündenfall geworden ist und so. Und Benoit Blanc inszeniert sich auch. Und das hat was Theatralisches. Und wirkt auch fast wie im Theater, muss man sagen. Und dann wird
Er merkt
aber,
das auch, das ist so witzig.
er merkt das auch natürlich, und dann denkt man eigentlich, jetzt wird ja der Fall gelöst. Alle Beteiligten und Verdächtigen sind da, aber es findet ja gar nicht statt.
Nein.
Und er lamentiert nochmal darüber, dass der Fall so schwierig ist.
Ja, und dass
Aber
er ihn
gleichzeitig auch
nicht
so
lösen kann.
herausfordernd und so, ja.
Das ist nun wiederum schon fast ein Trope für die Knives Out Serie, dass Benoit Blanc an irgendeiner Stelle sagt, ich kann diesen Fall nicht lösen, nachdem er vorher aber lang und breit erzählt hat, dass er noch jeden Fall gelöst hat.
Ja, er ist eigentlich der Einzige, der überhaupt. Es gibt eigentlich niemanden, der so gut ist im Falle lösen wie ich. Das erinnert ein bisschen an eine andere Figur der Weltgeschichte.
Ja.
Wobei Benoit Blanc noch nicht so weit ist. Aber ja,
Ja. Ja, noch nicht. Mal gucken, wie viele
noch
Teile er noch
nicht.
bekommt. Ich bin sehr
Genau,
gespannt.
ja.
Ja, also wir haben jetzt im Grunde eine Trope-Dekonstruktion direkt am Anfang, direkt am Ende und ich glaube, das ist ungefähr in der Mitte mit der Louise.
Gefühlt ist das in der Mitte. Ich habe es jetzt nicht gemessen wie sonst. Und
Schockierend.
schockierend, ja. Ja, vielen Dank für die Tropes, Yvonne. Wir sind ja im Deep Dive und ich glaube, es lohnt sich und das bietet sich hier tatsächlich an, uns die einzelnen Charaktere, die einzelnen Figuren dieses Krimis nochmal anzuschauen, weil ich habe so den Eindruck, anders als bei Fall 1 und Fall 2, ist es so, dass die so narrativ alle mit einer Sache verstrickt sind, nämlich mit der Frage, warum sie da sind in dieser Kirche, warum sie diesem Monseigneur da so verfallen sind, diesem älteren Priester und was das mit ihrer Lebensgeschichte zu tun hat. Das ist anders als bei 1 und 2, wo im ersten Teil so eine Familie ist, die so eine Verbindung haben. Im zweiten Teil kommen mehr so Leute zufällig zusammen und ja, hier ist es eine Schicksalsgemeinschaft, würde ich fast sagen.
Könnte, ja, Schicksalsgemeinschaft passt natürlich dann auch sehr gut zum Glaube.
Ja.
Weil man ja auch an Schicksal glauben muss, ne, damit das überhaupt für einen funktioniert im Kopf. Ja, das ist ein gutes Wort. Aber erstmal würde ich sagen, konzentrieren wir uns auf unseren Ermittler.
Ja.
Nachdem wir es jetzt schon groß angekündigt haben.
Genau. Benoit Blanc. Wie hat er sich entwickelt, müsste man ja sagen. Normalerweise haben wir ja beim Krimi oder auch bei der klassischen Krimiserie es so, dass der Kommissar sich eigentlich gar nicht entwickelt. Er bleibt gleich, damit man ihn immer wieder erkennen kann. Nun ist Benoit Blanc jetzt nicht plötzlich jemand anders geworden, das würde ich nicht sagen, aber ich glaube, es gibt eine Entwicklung von Fall 1, Fall 2 und Fall 3, oder? Ja.
Würde ich auf jeden Fall auch so sehen.
Ja.
Was wir bei Benoit Blanc nicht haben, wie du völlig richtig sagst, ist eine wirkliche Charakterentwicklung. Das gibt es im Krimi durchaus auch, auch in Krimiserien. Da gibt's auch deutsche Krimiserien, die tatsächlich ihre Protagonisten weiterentwickeln, was auch sehr spannend sein kann. Aber das ist hier nicht die Idee, einfach weil Benoit Blanc nicht unser Protagonist ist. In keinem der drei Filme.
Ja.
Da
anders
haben wir dann
als
eher.
Bei Sherlock Holmes zum Beispiel.
In Sherlock Holmes ist auch Dr. Watson der Protagonist. Bei Miss Marple
ja.
zum Beispiel haben wir das auch so. Das sind auch
ja.
Charaktere aus dem jeweiligen Verbund, aus dem verdächtigen Verbund. Da ist dann einer von denen der Protagonist oder die Protagonistin. Oftmals haben wir ja auch Frauen da bei Miss Marple. Und so ähnlich ist das ja auch. Was ich auch wieder sehr schön finde, weil das ja auch wieder von Rian Johnson praktisch ein Rückgriff ist auf klassische Krimi-Erzählungen. Gefällt mir sehr gut.
Genau. Könnte man einen kleinen Exkurs machen. Der Rückgriff auf klassische Krimi-Erzählungen ist ja auch dieses Locked Room-Phänomen, worauf ja Benoit Blanc sogar anspielt, indem er sagt, wir haben ja ein klassisches Locked Room-Phänomen und gleichzeitig haben die ja auch darüber gelesen.
Sie haben eine Leseliste, irgendwie haben sie ein Buchclub.
Sie haben eine
ne?
Leseliste, die komischerweise gar nicht religiös war, aber wo Krimis drauf waren und die behandelten alle klassischen Locked Room-Fälle, die es tatsächlich in Kriminalromanen gibt.
Ganz
und das
wundervoll.
Fand ich interessant, weil das ist ja nochmal so ein Bezug auf den Krimi und das Genre, ne? Und auf dieses
Absolut.
Phänomen. Also nicht nur Benoit Blanc ist sich gewahr, dass es sich hier um ein Locked Room Mystery handelt, sondern auch die ganzen Beteiligten wussten darum. Das ist ungewöhnlich.
Da gehen wir so ein bisschen auf die Meta-Ebene des Ganzen.
Wollte ich sagen, ne? Hier kommt Meta zum Auftritt und sagt,
ja.
Leute,
das ist
auch verschlossener Raum hier, ne? Wissen wir schon, ne? Zwinker, zwinker.
Ja. Ach, ich finde sowas immer ganz nett. Also gerade es kann tatsächlich nerven, wenn sich ein Film zu sehr dessen bewusst ist, was er ist, was er erzählt und was er da gerade tut. Aber ich finde es hier in einem guten Verhältnis zum Rest.
Das ist, denke ich, Fanservice für alle Krimi-Freunde.
Ja, genau. Ich finde das sehr nett. Benoit Blanc, Stefan.
Benoit Blanc.
Jetzt hier bitte. Im dritten Teil.
Ja.
Was war denn dein Eindruck nach 40 Minuten, als er dann auftauchte?
Ja.
Was ist denn das für ein komischer Kauz?
Ja, er ist spezieller geworden, würde ich mal freundlich formulieren. Er wirkte so ein bisschen dandyhaft. So er war wie immer gut gekleidet, aber er hatte neuen Haarschnitt. Die Haare waren
Oh ja.
länger. Er war etwas schriller. Ich glaube, das ist aber etwas, was Daniel Craig, der Schauspieler, im Moment auch bewusst macht, um sein James Bond-Image loszuwerden. Er hat in letzter Zeit auch einiges an Werbung gemacht, wo er komplett anders rüberkommt und sich anders verhält. Es gibt auch Tanzszenen und er hat auch irgendwie gesungen, meine ich. Jetzt nicht hier, aber woanders. Also er selber macht gerade so eine Transformation als Schauspieler durch und das ist hier eingebaut worden und hat die Figur Benoit Blanc weiterentwickelt. Ja, er vergreift sich auch im Ton tatsächlich. Also er sagt was und dann entschuldigt er sich irgendwie, ne? Also ja, hat sich einiges verändert, oder?
Würde ich tatsächlich auch so sehen. Ich habe ja den ersten und zweiten noch mal angefangen, so die erste halbe Stunde, oder beim zweiten habe ich auch ein bisschen länger laufen lassen, nebenher noch andere Dinge gemacht. Der erste Teil, Stefan, wir hatten vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, ist ja eher noch relativ klassisch gehalten. Er als
Genau.
Ermittler.
Genau. Er taucht auf, ist von der Polizei hinzugezogen worden und die beiden Polizisten begleiten ihn dann auch die ganze Zeit, also ab und zu auch mal nicht, aber überwiegend schon. Und er stellt Fragen und führt klassische Verhöre durch.
Aber auch sein Aussehen und sein Auftreten sind, gerade im Vergleich jetzt mit Teil 3, noch
Ja.
relativ klassisch. Er hat einen grauen Anzug an und einen grauen Mantel darüber, hat seine kurzen Haare noch aus James Bond.
Ja.
Und abgesehen davon, dass er bei den anfänglichen Verhören immer mal auf dem Klavier herumdrückt, wenn er meint, also komm mal ein bisschen in die Puschen hier, ich langweile mich gerade zu Tode, wir wollen da jetzt nicht weiter drüber reden. Mal abgesehen davon. Und abgesehen davon, dass er die Protagonistin so ein bisschen benutzt, was leicht unangenehm ist, ich aber gut
Ja,
finde,
das stimmt, ja, das macht er, genau.
ist er nicht so, ist er halt keine schrille Persönlichkeit oder dandyhaft oder so.
Genau, das nimmt, ich war in Teil 2, weiß ich jetzt gar nicht mehr so wie sein Verhalten da so genau war. Er hat da eine ganz andere Rolle und zwischendurch muss er auch mal jemanden retten, weil da geschossen wird. Also es ist noch mal ein ganz anderes Setting.
In Teil 2 ist er zumindest kleidungstechnisch eher in Richtung Teil 3.
Ja.
Also es wird auf jeden Fall schicker, es wird ungewöhnlicher. Alleine
Ja.
seine Badekluft, dieses
Ja, sehr schön.
blau-weiß längs
Sehr schön.
gestreifte Dings, was
Ja,
er da
super.
trägt,
Ja.
zum Brüllen.
Das geht in Richtung gleich der Extravaganz, was in Teil 2 ja auch gut reinpasst zum Gesamtsetting. Die
Total.
sind ja alle so ein bisschen drüber, aber eher so ein bisschen konservativ drüber. Und das wird ein bisschen weitergeführt. Also man hat schon das Gefühl, also entweder Daniel Craig oder beide, der Regisseur, die sind jetzt dabei, diese Figur zu entwickeln, sozusagen.
Ja,
Ne?
man
Also
guckt live
ihn,
dabei zu. Ja.
ja, man guckt dabei zu, wie er sich entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, wir wissen jetzt wenig über die Dreharbeiten, eigentlich gar nichts, dass man dann gesagt hat, ja, jetzt lass doch mal, jetzt spiel doch einfach mal und wir gucken mal. Und er sagt vielleicht, ja, ich könnte es auch mal so oder so spielen. Das kennt man ja von anderen Schauspielern durchaus. Und hier wird, glaube ich, die Figur entwickelt. Ich vermute, es wird auf jeden Fall einen vierten Teil geben und dann können wir das weiterverfolgen. Es sieht ein bisschen so aus, als ob er sich so gefunden hat. Also im Epilog ganz am Ende verlässt er dann ja die Kirche, er will auch nicht am Gottesdienst teilnehmen, setzt seine Brille auf, seinen Hut auf und geht dann raus und rechts aus dem Bild raus. Und das wirkt so ein bisschen so, er wirkt so ein bisschen wie so ein Künstler. Also dadurch, dass er auch
Total.
sagt, ich bin auch der Einzige, der eigentlich solche Fälle lösen kann, macht er sich ohnehin zu einer sehr merkwürdigen Figur. Und zwischendurch finde ich sein Verhalten auch nicht vorhersehbar so. Er wirkt so wie
Er ist so ein
jemand,
bisschen
der
sprunghaft, ne?
ja, als ob er so improvisiert und so reingeht. Also da wird eine neue Form von Ermittler entwickelt. Und das finde ich spannend, weil es Spaß macht und einem vor allen Dingen auch nicht auf den Keks geht. Also während man bei Monk, die Serie finde ich gut, aber ich habe mir jetzt neulich nochmal erste Staffel, erste Folge angeguckt und da habe ich gedacht, ja, das stimmt, aber irgendwie mit der Zeit geht es ja auf den Keks, ne? Also so, Das ist hier noch ein bisschen anders, auch weil er mehr im Hintergrund auftritt und zwischendurch die Charaktere hier doch noch mal viel Screentime haben, ja.
Ich denke auch, das ist der Vorteil dieser Figur. Wäre sie in der Intensität, die sie jetzt ist, Protagonist gewesen, ich glaube, sie wäre uns auf die Nerven gegangen mit der Zeit, weil das einfach zu viel ist. Also wenn du die Intensität und die Schrillheit und diese Extravaganz und Dandyhaftigkeit hast, plus extrem viel Screentime, ich glaube, das wäre auch uns beiden auf die Nerven gegangen.
Dann würde der Fall in den Hintergrund treten. Also jetzt, ich meine, der Fall ist hier ohnehin zum Teil in den Hintergrund getreten, aber
Aber immer wieder
durch gewisse,
vorgekommen.
durch
Genau.
Ereignisse natürlich immer wieder richtig krass reingedonnert, und der hat ja auch eine sehr schöne Dynamik und es verstärkt sich auch. Das ist richtig gut, ne? Also es gibt nicht nur ein Whodunit, sondern es gibt auch wirklich eine satte Verstärkung noch in der Dramatik. Das ist krass. Und hier läuft Benoit Blanc den ganzen auch so ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Er ist selber auch
Den
schockiert, was da
Ereignissen meinst du, ne?
den Ereignissen, ja, er ist selber geschockt, was da so passiert, ne? Also er ist bei aller Dandyhaftigkeit irgendwie zwischendurch auch persönlich erschüttert. Also ihm geht das Schicksal des jungen Priesters Jude, das geht ihm nahe. So. Also
Das Gefühl
das
hatte ich
finde ich
allerdings
schon
auch. Er
erstaunlich. Das
ist,
ist, ja.
er hat die Abgrenzung aus, also in Teil 1 hat er ja doch noch eine stärkere Abgrenzung zur Protagonistin. Da benutzt er sie ja teilweise wirklich wie ein Werkzeug. Wie gesagt, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Aus menschlicher Sicht ist es natürlich eigentlich nicht in Ordnung, aber ich finde es spannend, wie er das macht. In Teil 2 hat er einen völlig anderen Wissensstand. Das ist ja nochmal was völlig anderes. Und jetzt in Teil 3 kann er mehr auf die emotionale Ebene kommen. Alleine schon durch den Fall selber und durch den Judd. Und das ist
Ja.
schön, ihn so zu sehen. Weil wir das halt bislang noch nicht gesehen haben. Weil wir ja auch über ihn als Person relativ wenig wissen. Hier bekommen wir jetzt in Teil 3 noch mal ein bisschen mehr, weil er was erzählt, als er in die Kirche das erste Mal reinkommt. Erzählt er ja ein bisschen was, wo ich mich auch gefragt habe, liegt das jetzt gerade am Ambiente oder liegt das an Judd, dass er plötzlich anfängt, aus seiner Vergangenheit zu erzählen und aus seiner Beziehung mit seiner Mama?
Das scheint ihn halt etwas zu erinnern in der Kirche. Und weil eigentlich ist er ja da, um den Fall zu klären, und will mit dem jungen Priester eigentlich darüber sprechen. Gibt sich jetzt aber auch nicht als Detektiv zu erkennen, das muss man sagen. Das ist so ein bisschen auch nicht so ganz okay, ne?
Ich hatte das
Und
Gefühl,
vielleicht.
er wollte es sagen, aber irgendwie ist er nicht dazu gekommen.
Genau,
Irgendwie ist es
genau.
hinten weggerutscht.
Ja, genau. Ich glaube, es war gar nicht so die große Absicht, und dann war es irgendwie
Nee.
vorbei und dann waren die quasi im Gespräch drin
Genau.
sozusagen. Das war dann weniger ein Verhör. Und vor allen Dingen, Blanc hat ja hier dem Priester auch angeboten, dass er gesagt hat, ich helfe Ihnen. Das ist ja ungewöhnlich für einen Kommissar, also für einen Ermittler oder so, dass er sagt, ich helfe Ihnen, weil er war irgendwie von Anfang an überzeugt, dass das nicht gewesen ist. Aber aus so einer moralischen Überlegung her, also so, ne, wenn ich mir den jetzt so angucke, dann kann der das eigentlich gar nicht gewesen sein. Das passt nicht.
Ja, was ich hier gerade vor mir sehe, dieses Häuflein Elend, im Leben hat der niemanden umgebracht.
Ja.
Also jedenfalls nicht auf die Art und Weise. Er hat ja schon
Genau.
mal jemanden getötet, das wissen wir ja. Also Judd,
Als ehemaliger Boxer,
aus
ja.
Versehen, genau. Aber die Art und Weise, die sich hier zugetragen hat, das passt nicht zu dieser Person, die er hier gerade vor sich sieht.
Ja, auch das erstaunlich an der Figurenzeichnung von der Hauptfigur, also von der Hauptermittlerfigur Blanc.
Ja, aber deshalb meinten wir halt am Anfang auch, dass der Charakter bzw. die Filmserie jetzt so langsam angekommen zu sein scheint. Von mir aus kann es auf der Ebene gerne weitergehen.
Genau, das gibt Hoffnung, weil normalerweise ist ja das Hollywood-Prinzip, wenn ein Film super gelaufen ist, dann wiederholen wir das Ganze nochmal an einem anderen Ort oder so. Und da hätte man jetzt auch denken können, Teil 2 war aber schon ein bisschen anders wieder. Ich fand Teil 2 jetzt von allen dreien, finde ich den am schwächsten so im Nachhinein.
Ich auch, ja.
So war ein bisschen zu drüber so. Ja, und normalerweise ist dann Teil 3 auch nur noch so ein Verschnitt. Und das ist hier nicht. Also es ist wirklich, es ist eine Steigerung und das ist äußerst selten, finde ich.
Absolut. Und das ist auch nicht nur unser Eindruck. Ich höre ja sehr viele Podcasts auch zu
Ja,
Filmen.
ja.
Und da der allgemeine Tenor ist, der dritte Teil ist der bislang stärkste in der Reihe. Und das will schon was sagen.
Ja, und da muss man gar nicht lange nachdenken, glaube ich. Also das merkt man schon beim Gucken. Also schon nach den ersten 5, 6 Minuten hatte ich das Gefühl, hier wird gerade eine neue Seite aufgezogen, so, ne? Also ich hatte irgendwie das Gefühl von so einer Klarheit und so einer Folgerichtigkeit der Geschehnisse und habe dann gedacht, boah, das ist jetzt hier speziell. Also ne? Wir gucken ja beide viel Krimis und insofern ist das wirklich nochmal aufgefallen, ne? Ja.
Auch allgemein halt viel, also viel Film halt im Allgemeinen und auch einiges an Serien. Und da
Ja.
hat man schon einen sehr guten Vergleich, auch was Fortsetzungen angeht und auch was zum Beispiel Buchadaption angeht. Wir haben ja nun The Murder Club gemacht zum Beispiel. Wie das da ist mit der Fortsetzung, wie das da läuft, üblicherweise. Und üblicherweise ist es halt nicht so,
Ja.
dass mit Teil 3 praktisch nochmal alles
Ja.
überarbeitet wird, dass es so intensiv weiterentwickelt wird. Und das ist vielleicht aber auch immer wieder das Problem, dass die Weiterentwicklung nicht konsequent ist, so wie du es ja gerade auch so schön sagtest.
Genau, du sagst ja auch, wir haben hier auch eine Buchvorlage, ne?
Nee, das sind Originalstoffe.
Okay, dann ist es vielleicht aber auch ein Vorteil.
Das
Also
kann gut sein, ja.
beim Thursday Murder Club vermute ich ja, also
Ja.
ich könnte mir vorstellen, dass beim Thursday Murder Club, wenn die den Film nochmal in einen zweiten Film bringen, dass wir dort mehr Ähnlichkeit haben, als wir es hier bei Knives Out haben.
Ich denke, Thursday Murder Club oder überhaupt Buchadaptionen müssten eigentlich in Serienformaten stattfinden, zu ungefähr 4 Folgen, weil es zu wenig ist. Ich habe das ja immer noch nicht gehört, das Hörbuch steht auf meiner Liste, aber wie du weißt, habe ich gerade andere Dinge auf dem Schirm.
Ja.
Die haben die Geschichte schon sehr stark verändert, sie haben die Protagonistin verändert, sie haben Dinge komplett weggelassen und sie haben das, was wir bemängelt hatten, beziehungsweise was wir uns gewünscht hatten, nämlich das mehr auf die Ebene der Probleme auch und der Schwierigkeiten
Ja,
eingegangen wird im
ja.
Alter, das ist im Buch eigentlich enthalten. Und das wegzunehmen, verändert das Buch also die Geschichte auf einer Ebene, die eigentlich eine komplett neue Geschichte erzählt. Im Grunde ist Thursday Murder Club der Film was völlig eigenständiges anderes als das Buch.
Okay, gut. Ja, das nochmal zum Vergleich.
Nur zur Einordnung.
Ja, lass uns nochmal auf die anderen Charaktere eingehen, die ja einerseits gut besetzt sind und andererseits aber auch so ihre klaren Stärken haben. Und das fand ich ja, das hatte ich am Anfang ja auch erwähnt oder erzählt schon, das ist eine der Stärken dieses Films auch, dass wir eben nicht nur einen guten Ermittler haben, der sich im Hintergrund hält, jedenfalls häufig, auch von der Screentime her, sondern dass wir die Charaktere sehr gut dargestellt bekommen. Das ist ja so ein bisschen was in Knives Out so Programm ist. Jede Figur wird nochmal vorgestellt, der Hintergrund wird beleuchtet, es wird nochmal gesagt, warum könnte er sie erst Täter gewesen sein und so. Und hier haben wir eben diese Community, wo die hinkommen und jeder ist aus einem anderen Grund da, sozusagen.
Und
Und
bleibt auch aus einem
ich
anderen Grund da, genau.
bleibt aus einem anderen Grund da und ich finde, das ist ganz gut gemacht. Ne? Also
Finde das
vielleicht
sehr
fangen
gut
wir mal
gemacht.
mit dem jungen Priester an, Judd, gespielt von Josh O'Connor.
Genau, also Judd, wir sind schon kurz darauf eingegangen, der hat eine etwas schwierige Vergangenheit, kommt aus nicht besonders guten Verhältnissen, er war Boxer und er hat im Ring einen anderen, also seinen Gegner getötet, versehentlich. Das ist seine Kehrtwende gewesen, der Moment, in dem er wusste, ich kann so nicht weitermachen, ich muss was ändern. Und das war für ihn auch der Moment, ich glaube, er sagte das sogar so konkret, der Moment, in dem er zu Gott gefunden hat und sich halt umgedreht hat und Priester geworden ist. Und das mit diesem Hintergrund, das ist schon was sehr Besonderes.
Und das treibt ihn an und das lässt ihn seinen ganz besonderen Blick auf die Szenerie werfen. Wobei ja wir einen zweiten Priester haben, nämlich der, zu dem er dann quasi hinzitiert wird, weil er ja mal doch wieder jemanden geschlagen hat. Und da hat ihn.
Ja, aber er nimmt das ja nicht negativ auf, ne? Er
Nee.
nimmt das ja auf als, oh, ich bekomme jetzt praktisch eine Lobung so ein Stück weit auf.
Ja,
Ich
eine
darf
Aufgabe.
jetzt,
Ja.
genau, ich darf jetzt größere Dinge tun.
Genau, und da ist derjenige, zu dem er dann kommt, der Monsignor, der ältere Priester, gespielt von Josh Brolin, überhaupt nicht begeistert. Und Josh Brolin schafft es, eine richtige charismatische Führerautorität zu spielen, mit klaren Feindbildern. Glaube als Herrschaftsinstrument wäre so ein, und erinnert von dem Wahnsinn, den er macht und auch die Auswirkung, die das hat, was er tut. Es wird ja auch noch gefilmt zum Teil durch jemanden, auf den wir gleich noch kommen und das erinnert stark. Und da haben wir so ein bisschen diesen Sozialbezug, diesen Gesellschaftsbezug, diesen Wirklichkeitsbezug, erinnert an Trump und an, ja, an Vereinigungen, die, sage ich mal, in diese Richtung gehen, so, ne?
Auf jeden Fall vom Narrativ, dass man halt ein klares Feindbild hat, dass man Hass schürt, dass man Ängste schürt und halt nicht darauf eingeht, was aber Judds Bestreben eigentlich wäre,
Ja.
dass man Schuld auch mal aushalten muss, dass man Trost gibt, dass man Rückhalt gibt, dass man zuhört, ohne zu werten. Das ist ja praktisch Judds Ansatz und Wick ist das komplette Gegenteil.
Und im Prinzip ist es so, dass Judd eigentlich, er
Wicks
spricht ja immer von
das.
Jesus Christus, das heißt, wir sind im Neuen Testament, bibeltechnisch gesehen, und Wick spricht immer von ganz anderen Dingen, Bestrafung etc. Und der ist komplett im Alten Testament drin, so als ob es das Neue nicht gibt. Krass. Also das ist aber auch so ein Narrativ, was sich in Amerika gerade so durchsetzt, wo man so fragt, haben die eigentlich alles gelesen oder wollen die das jetzt nicht? Ja.
Man
Und
pickt sich doch immer das raus, was einem gerade in den Kram passt, ne?
ja, wer nicht, genau. Und wir haben Martha, die Kirchenverwalterin, die graue Eminenz, die da schon ewig seit Kindheitstagen ist, inzwischen dann jetzt natürlich älter geworden und, wie wir dann feststellen, sehr schicksalshaft beladen ist, gespielt von Glenn Close. Und Glenn Close macht das richtig gut, würde ich sagen. Also man vergisst,
Ich habe
dass
sie
das
in der
Glenn
ersten
Close
Sekunde
ist,
gar
die
nicht
man,
wiedererkannt.
ich auch
Richtig.
nicht. So, ne? Nicht wiedererkannt. Wunderbar.
Ja, sie zeigt halt auch so die, also ich würde es nicht mal nur Liebe nennen, sondern noch ein Stück weiter. Das ist ja schon kurz vor Selbstaufgabe
Ja.
für ihren Glauben, für den Monsignore auch, für ein Stück weit auch die Gemeinschaft, dass das alles funktioniert, dass es nicht auseinanderbricht. Also sie hält schon sehr stark fest und hat da so ein Band drum geschlungen und ein Schleifchen vorne dran gemacht.
Die das Bindeglied zu all den anderen Charakteren, die sie einbindet und ist quasi so der Helfershelfer in diesem Sinne muss man sagen, von Wick, dem Monsignore, dem alten Priester. Ohne sie würde das so nicht funktionieren. Würde jemand anders finden, der
Definitiv.
das macht, natürlich, aber ohne den wird es nicht gehen. Ne? Ja.
Vor allem auch
Dann haben wir noch Sam,
ohne
den Hausmeister.
diese lange Hingabe, ne? Diese lange Hingabe, die sie
Ja.
ja jetzt auch schon
Ja,
zeigt. Jemand
ja.
Neues würde ja diese lange Hingabe, diese Historie überhaupt gar nicht haben und entsprechend natürlich anders agieren. Und jetzt zu Sam.
Jetzt zu Sam, Hausmeister.
genau.
Ja, genau. Also Sam ist in dem ganzen Laden drin, weil er quasi ja, sich identifiziert. Aber eher darum, dass, weil er mal Alkoholiker war und er quasi vom Alkohol abgekommen ist durch den Priester und zahlt es durch ja, durch Volksamkeit.
Loyalität
durch Loyalität, Volksalität,
ja.
Genau. Ne?
Ja.
Bei ihm geht es
stark
um
halt bei ihm auch um jeden
Zugehörigkeit.
Preis.
Ja. Genau, um jeden Preis, ganz genau. Ja.
Er liebt Martha heiß und innig, vor allem innig.
Ja.
Und er hat auch in einer Szene gesagt, er würde alles für seinen Engel tun. Wortwörtlich.
Genau. Die anderen Personen, die wir jetzt noch haben, die spielen alle eine Rolle, aber sind jetzt nicht so stark im Vordergrund, oder?
Na, der Sai ist schon noch sehr, sehr wichtig, weil er das Ganze erst anstößt, was zu dem Tod führt von Wix. Sai ist, wie wir allerdings erst später sehen und an dieser Stelle hier, Spoiler, ne?
Spoiler.
Wer nicht gespoilert werden möchte, möge bitte erst den Film gucken und dann den Podcast hören. Sai ist der Sohn von Wix, was wir aber auch erst spät im Film erfahren.
Ja.
Wir denken die ganze Zeit, Sai ist der Sohn von eigentlich einem anderen Charakter.
Ja.
Den wir hier jetzt nicht so weiter intensiv beleuchten, aber die Tochter dieses Charakters, die ist ja auch mit dabei. Das ist die Vera, die ist praktisch die Ziehmutter von Sai, sie ist Anwältin. Und sie hat ein bisschen Probleme mit Autonomie versus Loyalität ihrem Vater gegenüber, der Kirche gegenüber. Und sie lässt sich sehr leicht moralisch unterbuttern, was sie
ja.
dann aber auch merkt.
Genau, sie lebt also, die Anwältin lebt ein Leben, das eigentlich gar nicht ihrs ist.
Ja.
Und das wird ihr dann Schritt für Schritt klar. Sie macht also eine Veränderung durch. Das ist auch erstaunlich, dass eben die Nebencharaktere sich verändern.
Das wird im, nicht
das
alle,
wird im
aber sie auf jeden
nicht,
Fall.
Nicht alle, das wird im Epilog nochmal schön aufgearbeitet und schön gezeigt. Und Vera, gespielt von Kerry Washington, macht das auch richtig gut.
Ich fand den Charakter auch deshalb richtig gut, weil das ein Problem ist, was viele Frauen haben. Thema Care-Arbeit, ne? Also wird ja ganz gerne auf Frauen abgewälzt. Und sie ist da ganz besonders von betroffen, weil sie ein Kind aufziehen muss, das nicht nur nicht ihres ist. Es wird ihr als das ihres Vaters, also praktisch ihr Halbbruder, verkauft. Aber auch das stimmt nicht.
Ja.
Dieses Kind ist nicht ihr Halbbruder, dieses Kind ist Wicks Sohn.
Ja, sie ist komplett instrumentalisiert worden.
Komplett.
Ja. Und leidet darunter. Also ich finde, das ist auch ein starker Nebencharakter.
Ja.
Gut gespielt von Kerry Washington, die wir ja als Hauptperson aus Scandal kennen. Und auch eine sehr herausragend gute Serie, wo sie einen Berater des Präsidenten spielt.
Das kann ich mir bei ihr sehr gut vorstellen. Die hat auch, also ich würde mich von ihr auch anwältlich vertreten lassen. Ich glaube, die kann das. Man muss ja dann mit den Leuten nicht auf persönlicher, also auf privater Ebene funktionieren.
Nee.
Es ist auch spannend, dass sie halt Anwältin ist einerseits, wo sie sich ja durchsetzen muss, ne? Aber andererseits kann sie sich halt privat überhaupt nicht durchsetzen.
Ja. Genau. Lass uns noch mal kurz auf den Sohn noch mal des Priesters dann eingehen. Den haben die ja hier inszeniert als jemand, der Politiker werden will und
Lächerlich. Das
versucht hat. Und da gibt's eine Szene, wo er verzweifelt ist. Also er ist als Politiker eigentlich gescheitert.
Ja.
Weil er irgendwie keinen Zugriff auf diese Washingtoner Szene gekriegt hat. Und er sagt, ich habe es damit versucht und damit. Das waren alles nur Themen. Und er hat die Themen nur besetzt, um quasi als Politiker durchzustarten, groß rauszukommen. Er hat überhaupt kein Anliegen.
Er hat keinerlei Überzeugung.
Keine innere Agenda, kein Ruf bekommen, das werden zu wollen. Der will einfach nur im Mittelpunkt stehen und und betätigt sich dann auch mehr oder weniger als Politinfluencer, indem er das alles aufnimmt. Also das ist wirklich eine komplett hohle Nuss, kann man mal so sagen. Das ist Zynismus als Ersatz für Überzeugung und der glaubt
und sogar
an gar
Verachtung
nichts.
Dem Glauben gegenüber.
Ja,
das ist auch super spannend bei so einem Vater.
Ja. Und er ist auch der Grund, warum der Priester dann sagt, ich glaube, ich höre hier auf.
Ja.
Und verlässt seine Gemeinde, was immer er dann tun wollte und was immer er getan hätte. So.
Oh du, das ist ausformuliert worden und da ist mir ganz ganz schlecht geworden, weil wir sowas Ähnliches gerade in den USA sehen.
Ja.
so einen Königsmacher nennt sich das, wenn ich mich da recht entsinne. Und Tsai will praktisch sowas sein. Der hat gesagt, gib mir 4 Jahre und ich mache dich zum Präsidenten, hat er zu seinem Vater gesagt.
Genau, und das Vermächtnis von ihm, das führt er jetzt weiter und es ist, im Epilog wird er kurz darauf Bezug genommen, dass das jetzt auch ein ganz schlimmes Gottesbild verbreitet wird. Ne? Das sagt
Ja.
der Ziehvater des
Ja, ein
Priesters.
komplett, also praktisch ein komplett verzerrtes Bild auch, was
Ja,
Glaube angeblich ist. Ja.
genau. Was
Das
wir
ist
bei
ja
den
auch immer,
ganzen Ami-Bewegungen ja auch haben, ne?
naja, also Glaube ist ja auch immer Interpretationssache und seine Interpretation ist extrem destruktiv, zynisch natürlich, weil er selber an nichts glaubt, verachtend, menschenverachtend. Und ich habe einen wunderschönen Begriff gefunden, das heißt postideologisch. Er hat einen postideologischen Machtwillen. Also er will Macht.
Ja,
Ihm ist eigentlich das Thema scheißegal,
ganz
weil er
genau,
keine Ideologie selber vertritt.
richtig, richtig, ja.
Und solche Menschen sind super gefährlich für unsere
Ja, es ist ein
Gesellschaft.
neuer Politikertyp, hat es immer schon gegeben, aber ich
Ja.
finde, ist im Vordringen begriffen und das ist
Ja.
kein gutes Bild, weil es ihnen eigentlich scheißegal ist. Also die können
Weil es
diese
nicht
oder
mehr um
jene
Themen geht, genau.
These, es geht nicht
Ja.
mehr um Themen, ne? Es gibt
Nein.
einige, die so in den Populismusbereich gehen, das ist ihnen fast egal.
Nicht
Wollen
nur
wir hier
fast, ihm ist es
keine
scheißegal.
Politiker,
Ihm ist
ja,
es wirklich
Politiker
scheißegal, dem
aufzählen, wollen wir
Tsai.
mal jetzt hier nicht an der Stelle.
Ja, das können wir bleiben lassen. Ich glaube,
Sonst
jeder
sind wir,
weiß, was gemeint ist.
ja, wir sind in so einem anderen Thema dann drin und
Ja,
immer
das
noch ist
auch.
das
Wir sind
hier
ja kein politischer Podcast.
genau und ein Krimi-Podcast und gleichzeitig hat er hier eine sehr wichtige Funktion und das Sozialkritische, was wir in 1 nicht so, in 2 mehr und hier in 3 haben wir es wieder stark haben, was aber die Story vorantreibt. Also es wird jetzt hier nicht gemacht nach dem Motto, boah, was gibt es denn dann noch draußen, was wir gerade mal thematisieren können. Wir wollen sozialkritisch sein, wie wir es manchmal bei deutschen Tatorts hat. Das haben wir hier nicht. Ne? Also so nach dem Motto, wir nehmen jetzt ein Sozialthema und dann machen wir ein Krimi drumrum. Das ist hier anders. Ich glaube, hier hat man erst den Krimi
Ist
gehabt
total anders.
und
Ja,
hat ihn
hier
dann
hat man zuerst das Thema gehabt. Also das
ja.
ist halt eigentlich auch, wie man Themen verarbeiten sollte. Man sucht sich tatsächlich ein Thema, absolut, also das ist absolut passend.
Ja.
Und gerade in der aktuellen Zeit nimmst du dir, also ich glaube, wir haben gerade genug Themen, die du dir aussuchen kannst und als Basis nehmen kannst. Du musst dann aber halt das auch als Basis deines Krimis nehmen. Das Thema darf nicht ohne den Krimi funktionieren, beziehungsweise der Krimi darf nicht ohne das Thema funktionieren. Wenn du das Thema wegnimmst, dann darf der Krimi nicht mehr funktionieren. Und da, genau
Ja.
das ist das hier. Du kannst es nicht
Ja, wir
wegnehmen, das Thema.
genau, wir hatten es ja so ein bisschen bei Views mit Marc-Uwe Kling.
Ja.
Auch wo Thema und Krimi so miteinander verwoben waren, dass das eine und das andere nicht funktioniert.
Absolut.
Genau. Ja. Es gab noch zwei. Na, nehmen wir erst den Doktor, würde ich sagen. Also wir haben den
Ja.
Doktor Ned gespielt von Jeremy Renner, der ja in Marvel, ich kenne ihn erst seit Marvel, aber er hat auch eine andere Actionfilme gedreht. Hier spielt
Bourne
er
hat er
eher.
noch gespielt. Den vierten, glaube ich. Den vierten
Ja,
Bourne.
Born, genau, ja, genau. Also er ist so ein Actionheld eigentlich. Hier ist er ein
Vor seinem
Opfer.
Unfall.
Ja, vor seinem Unfall, genau. Also er spielt hier tatsächlich auch ein Opfer, dem seine
Tatsächlich.
Frau abhanden gekommen ist. Und ja, ich finde
Abhanden gekommen. Stefan, das klingt, als hätte er seine Frau verlegt.
ich habe mich
Sehr
umgedreht und weg
schön.
war sie. Ja.
Ich weiß gar nicht, wo sie hingekommen ist.
Komisch,
Sehr
ja.
schön. Ja.
Genau, also ne, die Ehe ist quasi gecrashed, das Kind hat sie mitgenommen und jetzt trinkt er und ja, hat jede Selbstachtung quasi verloren so und agiert hier noch irgendwie rum. Eine wichtige Person und es ist auch so ein Typ, der sich in solchen Gruppierungen religiöser Art auch aufhält, würde ich sagen.
Es ist, ich glaube, bei ihm ist es nicht so sehr relevant, dass es eine religiöse Gruppierung ist. Er will einfach anerkannt werden. Er will, dass sein Schmerz anerkannt wird und
Ja.
dass sein Opfersein anerkannt wird.
Ja.
Er will sich aus seiner Position, aus seiner Opferposition heraus nicht bewegen. Und das sieht man ja häufiger durchaus bei Männern, die lange in einer Beziehung waren, dass dann die Trennung ganz plötzlich und unvermittelt kommt
Ja,
und
ein
man gar nicht weiß,
klassisches
wo es
Muster
herkam. Genau,
als Mann,
klassisches
ja.
Muster, genau.
Ja.
Und man sich dann versucht, so als Opfer zu inszenieren, aber die Umgebung sieht halt, naja, du hast halt auch nichts gemacht. Und ich vermute mal, dass bei ihm das auch so ähnlich verlaufen ist.
Genau, das kriegen wir nicht gezeigt, aber
Nee.
ne, er trinkt und hat eben dann hier auch bei der Ermordung, will ich mal sagen, durchaus vorne mitgespielt, sozusagen. Ja,
Absolut.
bei Jeremy Renner als Person ist mir aufgefallen, dass er tatsächlich auch anders wirkt als noch im letzten Marvel-Film, als er Hawkeye gespielt hat. Und du sagtest ja eben auch, er hat privat jetzt quasi im realen Leben einen schweren Unfall gehabt und ist Gott sei Dank wieder am Set dabei, aber man merkt es ein bisschen, ne? Auch sein Gesichtsausdruck ist
Ja.
anders, fand ich.
Ja. Also,
Ja.
ich habe da mit meiner Mama auch noch mal drüber gesprochen, die hat da ein bisschen mehr wahrscheinlich ein bisschen mehr Infos bekommen. Ich hatte das nur so am Rande mitbekommen. Er hatte einen sehr schweren Unfall. Er ist praktisch von einem, wie heißen denn die Dinger? Von einer ganz schweren Maschine ist er praktisch zerquetscht worden.
Ei, ja, genau.
Genau, von so einem Schneepflug war das. Genau, das war ein Schneepflug. Ja, und davon ist er zerquetscht worden und er lag monatelang im Krankenhaus. Es sah überhaupt nicht gut aus. Und dass er wieder auf die Beine gekommen ist und jetzt wieder schauspielen kann, ist ein halbes Weltwunder.
Ja.
Deswegen sieht er aber auch so aus, wie er aussieht, agiert, wie er halt agiert, wie er es nur noch in Anführungsstrichen kann. Ist einfach froh, dass es noch kann. Ja.
Ja, es passte jetzt hier auch in die Rolle rein. Insofern war er
Absolut.
gut besetzt und
Ja.
so, ja. Das erklärt so ein bisschen. Also Jeremy Renner fand ich immer sehr sympathisch und nach wie vor und deswegen hier der kleine Ausflug in sein Privatleben. Ja.
Genau, wenn man das halt nicht weiß, dann fragt man sich, warum er halt so aussieht und agiert, wie er das tut. Und das ist jetzt die Erklärung.
Das ist die Erklärung dafür,
No.
genau.
Genau.
Ja, haben wir noch zwei,
Zwei haben
eher
wir
so
noch.
neben,
Genau.
zwei so Nebencharaktere. Wir haben eine Violinistin und einen Schriftsteller. Simone ist Violinistin, konnte dann nicht mehr spielen und der Priester hat ihr versprochen, ich kann dich heilen. Und ja, hat ihm dann ihr ganzes Geld gegeben, nicht ungewöhnlich, so.
Ja, leider.
Ja,
Das
also
hat
auch
man aber,
eine.
glaube ich, in den USA noch eher als bei uns, dass man das kennt, dass es solche Heilsversprechen gibt, wenn man nur einen gewissen Betrag, der in der Regel das komplette Bankkonto umfasst,
Ja, ja,
diesem
ja.
Priester da gibt oder diesem Heilsversprecher und man natürlich überhaupt nichts dafür bekommt.
Genau, stimmt. Und sie war ja quasi hier jetzt vom Schreiben her, vom Drehbuch her erforderlich, weil sie eine potenzielle Verdächtige ist, die auch ein starkes Motiv hat.
Ja, da kann man sich auch drüber streiten, wie wichtig sie war. Ich fand sie als Themenerweiterung, fand ich sie spannend, eben weil es bei ihr um dieses Heilsversprechen ging und
Ja.
das gerade in den USA ein sehr wichtiges, sehr großes Thema ist. Bei uns, wie gesagt, ja nicht so sehr.
Im Moment
Deswegen
nicht,
fand
ja.
ich sie wichtig. Ja, im Moment stimmt, das muss man immer noch dazu
Naja.
sagen. Ja.
Naja.
Naja.
Genau. Und jetzt kommen wir zur Enttäuschung, oder?
So schade.
unser Lieblingsschauspieler Andrew Scott, gerade noch bei Patricia Highsmith, super verfilmt als Mr. Ripley,
Ja.
spielt hier, ich sag mal nicht schlecht, aber die Rolle gab's nicht her, oder?
Überhaupt nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Film zu lang geworden ist und sie Szenen mit ihm schneiden mussten und er eigentlich mehr beizutragen gehabt hätte. Denn das, was wir hier sehen, hätte man tatsächlich komplett rausschreiben können. Und das ist so schade. Ich sehe ihn so gerne. Und er hat den Charakter, soweit er ihn hat spielen dürfen, ja auch super gespielt, aber er hatte halt
Ja.
keine Relevanz für den Fall, fürs Thema oder für sonst irgendwas. Das war so schade.
Genau, vielleicht noch zum Hintergrund, ein Schriftsteller, ein Autor, eigentlich ein Science-Fiction-Autor, glaube ich, ne? Der
Ja.
aber jetzt gerade eben, Science-Fiction passt doch super, Science-Fiction-Autor, der quasi nichts mehr auf die Kette kriegt, sich zurückgezogen hat und nun hofft, hier ebenfalls geheilt zu werden. Auch sehr zynisch, übrigens zwischendurch schon anfänglich leicht durchgedreht, als er anfing, da so einen Graben um sein Haus zu machen.
Ich meine, Tassen im Schrank, der Gute,
Man hat das
ja.
nicht ganz verstanden. Da vermute ich auch, dass es rausgedreht, sonst hätte man, also es kam nämlich so plötzlich. Ne, so nach dem Motto, der macht gerade einen Graben um sein Haus und das wusste man gar nicht und dann wird das eingeblendet. Und dann habe ich gedacht, ja, da hätte man eigentlich eine Figurenentwicklung haben müssen und das war jetzt sehr, sehr sprunghaft so. Ne? Und er ist auch so gekränkt und ja.
Also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt aus ein, zwei Szenen heraus, dass er beleidigt ist von seinen eigenen Lesern, von seiner eigenen Leserschaft. Dass er beleidigt ist, diese Leserschaft zu haben.
Oh ja, ich denke, das stimmt. Und zwar, ich darf noch mal auf den Epilog kommen, der auch hier am Ende ist des Films. Und er sitzt dann da und hat über dieses ganze Geschehen und über die Monsignore ein Buch geschrieben. Das war ja das, was ihn noch so am Leben gehalten hat, so schriftstellerisch. Und er steht, sitzt da und signiert und dann wird er gezeigt, wie er signiert und dann wird auch das Buch eingeblendet und denkt man, boah, alles tutti, ne? Jetzt hat er ja erreicht, was er wollte. Dann guckt er aber so leicht angewidert hoch und man
Leicht.
sieht dann die Reihe, ja, gut, ist natürlich ein Film, also etwas stärker
Ja, also
angewidert
Andrew
hoch.
Scott, der kann schon sehr angesäuert und
Ja,
beleidigt und so gucken. Der
ja.
kann das sehr gut.
Also doch herausragend. Und man sieht dann so die Reihe der Leser, und das sind alles Männer. Da sitzt einer im Rollstuhl und einige, die haben so Klamotten an, als ob man denkt, die sind jetzt im Krieg oder so, ne? Also es ist auch schon es könnte so die Magerbewegung sein. Und die
Gottes
ist in der
Willen.
Bibliothek drin, auch ein schönes Zeichen. Gut, A, werden da ja Bücher signiert und zum anderen ist es auch so, dass die ja auch die Magerbewegung ja auch Bücher aus den Bibliotheken verbannt. Vielleicht hatte man jetzt versucht, da noch einen Schwenk zu machen, aber nicht so ganz. Und dann guckt er so angewidert an, boah, was habe ich da für ein Publikum, ne? Wer liest meine Bücher? Und ist denn tatsächlich so ein bisschen angenieselt, ne? Also, ja.
Ich glaube, er wollte es immer in die intellektuellen Kreise schaffen
Ja.
und was Besonderes sein, als dass er sich selber auch sieht. Mit seinem ganzen Gehabe zeigt er ja eigentlich, dass er sich so sieht, hat aber nie verstanden, dass das, was er schreibt, nun mal nichts für Intellektuelle ist, sondern für stinknormale Leser. Und dieses Buch, was er geschrieben hat über den Monsignore, naja, wer würden das schon lesen? Bestimmt keine Intellektuellen. Die kriegen einen Lachanfall, wenn die sowas sehen.
Ja, das ist so ein Autor nach dem Motto vom Feuilleton verschmäht.
Ich arme.
Da gibt es
Naja.
ja einige, die das bedauern. Und tatsächlich, ne, es gibt aber auch welche, die stehen zu dem, was sie schreiben. Das kann er offensichtlich nicht. Ich denke, das ist tatsächlich auch als Figur verschenkt. Da hätte man was machen können. Vielleicht ist es, also der Verdacht finde ich schon, liegt im Raum hier, dass das der Zeit geopfert worden ist.
Ansonsten wäre der Film vielleicht 3 Stunden lang gewesen und das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu viel gewesen.
Ja, weshalb, ne? Also normalerweise, wenn man so die Liste sieht und sieht Andrew Scott, würde man sagen, der ist es gewesen. So, ne? Also im deutschen Krimi ist immer der am prominentesten ist, der ist es immer gewesen. Und er hat ja gar
Ja,
keine
Jeremy
Rolle
Renner
gespielt.
oder
Ja.
Andrew
Und er
Scott,
hat ja gar
genau.
keine Rolle gespielt. Und
Nee.
das ist irgendwie so traurig, ein Stück
Das
weit.
Einzige, wofür er relevant war, und ich glaube, deshalb konnten sie ihn nicht komplett rausschneiden, ist der Midpoint. Im Midpoint sagt er das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Wir stehen hinter Ihnen, Monsignore, ganz egal, was Sie tun. Und
Ja,
ich
für
vermute, das
den
ist schon
Satz
alles
hat man ihn
gedreht.
engagiert. Ja.
Ist schon alles gedreht gewesen. Man hat es
Ja.
wahrscheinlich nicht noch mal drehen können ohne Andrew Scott. Und dann war das halt das, was bei rumgekommen ist. Es ist schade für ihn als Schauspieler, es ist schade für den Charakter, weil man viel mehr hätte machen können, aber es ist jetzt halt, wie es ist. Es ist ein Wermutstropfen im ganzen Film.
Ja, und er hatte, wenn überhaupt, das schwächste Motiv, jemanden umzubringen.
Ja.
Und hätte eigentlich auch zu seinem ganzen Charakter gar nicht so richtig gepasst.
Nee, der macht sich doch nicht selber die Finger schmutzig.
Nee, glaube ich auch. Also so,
nee,
ne?
Nee. Der hätte da
also
schon aus
insofern.
Versehen irgendwie reinfallen müssen. Oder was ich mir ja noch dachte, worauf ich auch so ein bisschen spekuliert hatte die ganze Zeit. Der Mann ist Autor. Warum sollte er sich denn nicht dieses ganze Drumherum und Gedöns ausdenken und Martha
Das,
damit helfen?
genau. Hier kommen wir als jemand, der auch gern mal einen Krimi schreibt, ins Spiel und sagen,
Yep.
hätte man ihm nicht noch eine andere Rolle geben können? Hätte man nicht
Ja.
sagen können, Junge, das ist der, der das ganze Skript geschrieben hat, der das alles inszeniert hat, aber keine Rede davon. Das waren denn die anderen.
Schade.
Schade.
Das wäre so ein Griff
ne?
gewesen, den man hätte bringen können.
Ob wir da nochmal eine Mail schicken oder so?
An Ryan Johnson. Bitte das nächste
ja.
Mal so und so einen Autor einbauen. Dankeschön.
Ja. Ne?
Fände ich gut.
Also wir, ja, wir nennen uns Vereinigte Autorenschaft. Schlecht in Szene gesetzte Autoren und schreiben hin, also Andrew Scott, ne? Erstens sind wir Fans und zweitens, also drehbuchtechnisch geht da noch was.
Lieber Ryan, wenn du mal wieder einen Autor einbaust in
ja.
eine deiner Knives Out Filme,
ja.
mach es doch bitte so, dass er sich das Skript für diesen Mord ausdenkt.
Das Alter
und dann
Ego.
Verpacke es entsprechend.
Das Alter Ego des Regisseurs, ja, sehr gut.
Ja, ich weiß nicht,
sehr
ob
gut.
das noch gut wäre.
Nein, aber es ist auf jeden Fall der Versuch einer Verbesserung dieser Figur.
Auf jeden
Und,
Fall.
Gut, aber das nur am Rande. Alle anderen Figuren funktionieren super, finde ich.
Ja.
Sind auch gut gespielt. Und Knives
ja.
Out besticht ja insgesamt dadurch, dass er wirklich herausragende Schauspieler hat, die auch spielen können und nicht nur einfach da sind, weil man die mal wieder besetzen will, wie sonst auch in Hollywood.
Ich glaube, mittlerweile kloppen sich alle darum, in Knives Out mitspielen zu dürfen.
Ja, also ne, würde ich auch sagen. Das war Knives Out 3. Wir warten gespannt auf 4, würde ich sagen. Und hoffen, dass es
auf
nicht
jeden
so
Fall.
Ewig dauert. Man braucht ein bisschen doch Geschick, um so verwickelte Whodunit-Geschichten zu inszenieren, um sie
ja.
dann noch mit einem Metathema zu bedienen und alles gut zu besetzen und so. Also ein bisschen Arbeit ist da schon, würde ich sagen. Ne? Also,
weil du gerade sagst, inszenieren, du erinnerst dich vielleicht an unser Gespräch von letzter Woche, als ich mich darüber begann zu echauffieren,
ja.
dass der zentrale Trick mit diesem Wolfskopf
ja.
nicht zu sehen ist.
Ja.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich habe es mal wieder beim ersten Gucken, genauso wie in Teil 2, nicht gesehen, dass das
Ach.
Alles sehr wohl zu sehen ist.
Entschuldigung, ich habe es zweimal geguckt und mir ist es immer noch nicht aufgefallen. Scheiße.
Das ist fantastisch, Stefan.
Super. Ich bin nicht nur blind, ich bin ganz blind.
Ich habe extra
ja
Screenshots gemacht. Ich schicke dir nachher mal die Screenshots, die ich gemacht habe. Ich musste
ja.
mir das screenshotten, um genau hinzugucken und dann, man sieht es, aber es ist fast unmöglich zu sehen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt zu diesem Zeitpunkt diesem Podcast noch folgen, es lohnt sich, Screenshots zu machen zur entscheidenden Mordszene, damit wir das Locked Room Phänomen, um den es ja hier im Mordfall geht, genau verstehen und nachverfolgen können.
Genau
ja.
genommen von dem Moment davor, als der Wicks auf seiner Kanzel steht und von hinten zu sehen ist und der Moment, als er in diesen kleinen Raum geht und man ihn von hinten sieht. Die beiden Momente, auf die muss man achten, dann sieht man nämlich den Trick.
Den zweiten habe ich noch vor Augen. Die zweite
den siehst
Szene.
Du extrem schwer, wirklich ganz schwer. Auf der Kanzel, das sieht man auch mit bloßem
Ach.
Auge, ohne Screenshot.
Ja.
Aber das zweite ist super schwer zu sehen. Ich war wieder sehr begeistert. Er hat wieder einen kleinen Zaubertrick eingebaut, der Rian Johnson.
Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Ich bin ja auch mehr plot-driven, wenn ich was schreibe.
Ja, ja, ich erinnere mich. Und letztens hast du erzählt, du hast eine character-driven Geschichte angefangen.
Ja, wo das wohl hinführt. Mhm. Genau. Mhm. Und
in neue Sphären.
Ja, und nochmal zum Hauptkrimi-Anteil, dieses Locked-Room-Phänomen wird auch noch sehr gut besprochen. Also es werden alle Möglichkeiten erwogen, wie es passiert sein kann, dass der tot ist, aber man nicht genau weiß, wie es passiert ist. Das haben die auch sehr ausführlich besprochen. Ne? Also das
so lustig.
Fand ich gut, ohne dass es langweilig wird. Also das auch nochmal ein Phänomen.
Mit unserem aktuellen Benoit Blanc kann das auch nicht langweilig werden.
Nein.
Wenn du da von irgendwelchen Robotern, die irgendwelche Dinge schießen, erzählst.
Drohnen werden ins Spiel gebracht, ja, genau. Die man nicht hört, ja.
Aha, in einer Kirche.
Mhm. Ja. Also wir merken schon, insgesamt ein sehr guter Krimi. Mit allen Facetten, wo man auch hinguckt und von der Inszenierung, Ton und ähnliches und alles wunderbar.
Absolut, kann ich nur zustimmen. Also ich kann da ja auch nur in den Grundtenor, den man so über die Filmrezensionen hinweg hört und liest und sieht, sagen, kann ich einstimmen. Ist ein ganz toller Film, ist der beste Teil bislang aus dieser Serie. Ich freue mich auf Neues und bin gespannt, wie wir Benoit Blanc dann in Teil 4 begegnen.
Und damit sind wir am Ende.
Würde ich sagen.
Wir beenden Knives Out 3 und auf jeden Fall nochmal lohnenswert, sich auch noch Knives Out 1 und 2 nochmal anzuschauen, auch im Vergleich.
Ja. Absolut. Ja, hatte ich ja jetzt auch getan und das ist schon alleine aus Charakterstudienzwecken ist das interessant. Falls man so an sowas Spaß hat.
Genau, und das können wir ja nicht von jedem Krimi sagen, dass es sich lohnt, das nochmal genau anzuschauen.
Mhm. Absolut.
Genau, ja. Dann schließen wir auch dieses Kapitel und verabschieden uns.
Genau, das tun wir. Wir gehen jetzt in eine längere Pause und wenn wir wieder neues Material haben und neue Energie, werdet ihr das hören.
Genau. Könnt es auf allen Kanälen dann verfolgen. Und auf Instagram sind wir ja auch.
Genau, so ist das. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wenn euch das Krimi-Quartett gefallen hat, bewertet uns bitte auf Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music Podcasts. Eure Unterstützung bedeutet uns viel. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.